Radio 3. Das Gespräch.
Heute sind wir in einem Bahnhof, dem Bahnhof von Jamlitz, einem Dorf zwischen Berlin und Cottbus, in der Nähe von Lieberose. Ich bin Katrin Heise und nehme Sie jetzt mal mit in diesen Bahnhof, an dem schon lange kein Zug mehr hält. Hier sind seit 11 Jahren junge Leute zu Hause, ehemalige Straßenkinder, und die Gastgeberin steht vor mir, Annette Quint. Hallo.
Hallo.
Jetzt gehen wir mal durch den alten Eingang ins Bahnhofsgebäude rein. Da gibt es auch noch den Fahrkartenverkaufsstand.
Genau.
Hier ist wirklich alter Bahnhof.
Genau, der ist sozusagen ganz vorsichtig saniert worden. Der Fahrkartenschalterraum ist jetzt unser Büro.
Dieser Bahnhof heißt jetzt Justus-Delbrück-Haus, benannt nach einem Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Hier geht es aber nicht nur um sozialpädagogische Arbeit, das werden wir jetzt in der Stunde auch ganz schnell rauskriegen. Es handelt sich nämlich um eine Demokratiebildungsstätte, und die richtet sich auch an Jugendliche beispielsweise, die einen rechtsradikalen Background haben, sei es jetzt durchs Elternhaus oder durch Freundesklicke. Und es bietet den anfänglich, ich sag mal, skeptischen Dorfbewohnern auch so manche Veranstaltung. Die das alles mit aufgebaut hat, die wollte ich eben kennenlernen. Das ist Annette Quint, die neben mir steht. Wo würden Sie sagen, ist das Herz des Hauses?
Also das ist dieses Büro. Ständig steht jemand im Raum, kommt, möchte was. Und es ist egal, ob das diese Jugendlichen sind, die hier wohnen, oder Leute aus dem Dorf oder Leute, die gerade die Grünpflege gepflegt haben, wie heute, die dann mal irgendwie kurz hier reinschauen.
Heute waren Dorfbewohner hier. Was haben die hier gemacht?
Dorfbewohner und Leute aus anderen Maßnahmen über das Jobcenter, die uns manchmal helfen bei der Grünpflege der Dokustätte. Wir haben von der Brandenburgischen Gedenkstättenstiftung den Auftrag, dort die ganze Grünpflege dieses Gedenkortes zu pflegen.
Der Bahnhof Jamlitz liegt gegenüber. Man kann drauf gucken auf die Dokumentationsstätte KZ Außenlager Sachsenhausen und Sowjetlager.
Genau, sowjetische Speziallager. Es ist sozusagen fußläufig und wir engagieren uns dort.
Wir merken, dass hier sich eine ganze Menge verschiedene Wege kreuzen, und wir gehen jetzt in ein Seminarraum und setzen uns da gemütlich hin.
Genau.
Okay. So, jetzt haben wir Platz genommen in einem Seminarraum, hängt hier noch alles voll. Gemeinsam Zukunft gestalten. Ich glaube, das ist ein gutes Motto. Hier in Jamlitz hängt da an der Wand das Schild, mit dem als letztes wohl gearbeitet wurde. Wir haben ja jetzt schon Eindruck bekommen von diesen vielen verschiedenen Aufgaben, die dieser Bahnhof Jamlitz erfüllt. Ich greife jetzt mal die erste raus, die Wohngruppe. Erzählen Sie mal.
Ich bin hier gestartet mit dem Ziel oder mit dem Auftrag, eine Bildungsstätte für Straßenkinder zu ermöglichen. Und damit habe ich auch angefangen. Aber da war immer die Frage von diesen entkoppelten, obdachlosen, suchterkranken, traumatisierten jungen Menschen: ganz schnell, können wir hier vielleicht wohnen bleiben? Was am Anfang nicht ging, weil wir gar nicht den Platz dafür hatten. Ich habe dann angefangen, junge Menschen aufzunehmen.
Mehr oder weniger einfach hier übernachten zu lassen?
Ja, so ein bisschen auch nicht so in Absprache mit der Geschäftsleitung und mit den Fördermittelgebern. Das war alles sehr schwierig. Aber gerade wenn es um Obdachlosigkeit geht, ist es auch nicht so einfach zu sagen, okay, geh dahin, wo du hergekommen bist. So. Und erst später durch eine Förderung von der Drose-Stiftung aus der Schweiz ist es uns möglich geworden, einen Teil des Bahnhofs auszubauen. Wir haben dort jetzt 8 Plätze. Im Moment sind alle Zimmer belegt und ungefähr 12 begleiten wir noch, die hier mal gewohnt haben und ausgezogen sind und in der Umgebung geblieben sind.
Sie haben jetzt mehrmals das Wort entkoppelte Jugendliche oder junge Menschen. Erklären Sie mal, man spricht nicht unbedingt von Straßenkindern oder von Obdachlosen, auch nicht so gerne, was meinen
genau.
Sie mit entkoppelt?
Also Straßenkinder ist durchaus eine Selbstbezeichnung der Menschen, die auf der Straße leben, obwohl sie manchmal auch schon jugendlich oder junge Erwachsene sind. Und für uns hat das immer nicht so wirklich richtig gepasst, weil wir aber jetzt in der Erfahrung, in der Arbeit mit den Jugendlichen wissen, sie sind häufig traumatisiert, suchterkrankt, viele psychische Probleme, viele Baustellen, so nennen wir das, also Verschuldung, Straftaten und so weiter. Und natürlich auf der Straße bist du raus aus allem. Und deswegen sagen wir entkoppelt.
Wie erfahren die Jugendlichen, das sind ja Jugendliche oder junge Leute aus Berlin, aus anderen Städten, aus Dresden, glaube ich, wie auch immer. Wie erfahren die von diesem Bahnhof?
Als Bildungsstätte haben wir begonnen vor 11 Jahren, auch als bundesweit agierende Bildungsstätte. Sind hierher gekommen zu diesen Bildungsveranstaltungen, die wir angeboten haben, Straßenkindern oder diesen entkoppelten jungen Menschen. Und da ging es um Selbstwirksamkeit, um Selbstvertretung, um politische Selbstvertretung. Viele, die auf dem Seminar waren, haben dann irgendwann gesagt, ja, können wir nicht hier bleiben. Das ist eigentlich so geblieben die ganzen Jahre. So, also vorhin haben wir hier Jason im Bahnhof vorhin in der Küche getroffen, der kommt aus Essen, der kam im Sommer zu unserer Jubiläumsveranstaltung, 10 Jahre Momos und 11 Jahre Bahnhof.
Und ist dann da geblieben?
Und ist geblieben, ah, ja. Okay. Und nicht immer finden es alle so gut, wir haben wenig Personal und wir sind nicht staatlich finanziert, es gibt keine Regelfinanzierung für die Arbeit, die wir machen. Das
sind alle Spenden.
Alle Stiftungen und Spenden.
Beziehungsweise die jungen Menschen bringen ja beispielsweise ihr Bürgergeld mit.
Manche so. Schon.
Also
manche,
so eine Finanzierung.
Genau. Also manche haben halt irgendwie nichts. Ne? Manche wissen auch nicht, dass sie einen Anspruch auf Bürgergeld haben, wenn sie auf der Straße leben. Und viele, die zu uns gekommen sind, die haben wir sozusagen erst mal wieder aus der Versenkung herausgehoben und ihnen einen Ausweis und einen Platz gegeben. Ja. Und dieses Bürgergeld nutzen wir jetzt, das ist zum Beispiel auch wichtig, die sind halt nicht über die Eingliederungshilfe bei uns untergebracht, sondern sie haben das Bürgergeld, sie können die Miete bezahlen, sie haben einen Mietvertrag mit Caruna. Das ist ein ganz anderes Agieren, nämlich auf Augenhöhe.
Da sind wir genau bei einem Stichwort, Augenhöhe. Also ich habe mich bei dem Ganzen eben gefragt, also Caruna ist der Träger von dem Ganzen und auch vor allem eben auch von dieser Akademie für Mitbestimmung, also ein Demokratieprojekt, mit dem das eben alles angefangen hat. Ich habe dann am Anfang gedacht, als ich davon gehört habe, Demokratiearbeit, politische Arbeit, also wenn ich an Hilfe für junge Leute auf der Straße denke, würde ich überhaupt gar nicht an politische Arbeit und an eine Akademie denken. Also was ist das für ein Ansatz?
Der Ansatz kam einfach durch den Ort zustande. In der Nähe befindet sich das ehemalige Außenlager vom KZ Sachsenhausen, jetzt Gedenkort Liebe Rose in Jamlitz. Und an derselben Stelle war ein paar Jahre später noch ein sowjetisches Speziallager. Also es gibt sehr viel Geschichte hier am Ort. Vor 150 Jahren war das hier eine Künstlerkolonie. Jetzt haben wir auch Straßenkinder hier.
Ich glaube, langsam dreht sich alles bei mir.
Das genau,
ist ja ein wahnsinnig geschichtsträchtiger Ort.
Genau, aber das wiederum ist immer ein irgendwie so ein Angebot und eine Möglichkeit, mit den Jugendlichen, die hier wohnen, auch zu diesen Themen zu arbeiten. Also zu sagen, wenn wir ein KZ haben, warum sollen nicht unsere Jugendliche eine Gedenkstättenassistentenausbildung machen, was sie jetzt seit 2 Jahren machen, was wir anbieten. Andreas von der Kirche hat die jetzt absolviert. Und er kann später dort Schulklassen rumführen. Wir nennen das immer sozialarbeiterische Selbstwirksamkeitserfahrung. Aber darum geht es. Ich kann selbst etwas bewirken mit meiner eigenen Hände, Arbeit oder mit meinem Kopf. Und ich kann wieder etwas der Gesellschaft geben, was beitragen. Und bin nicht nur der Entkoppelte, der auf der Straße liegt, du musst doch nur wollen und gib dir mal Mühe. Also man kann nur sagen, alle Leute, die hier wohnen, die wollen aus ihrer Sucht, aus ihrem Trauma rauskommen, aber das ist einfach ein schwerer Weg. Und wir bestreiten den eben hier nicht therapeutisch, sondern wir bestreiten ihn hier durch Alltag. Und das gehört hier mit dazu. Zusammenarbeit mit dem Dorf, klarkommen im Dorf, Gemeinwesenarbeit, Dokustätte, bei der Pflege helfen, Führung organisieren. Wenn hier Gruppen im Haus kommen, dann bereiten die Zimmer vor.
Haus vorbereiten.
So, oder heute haben sie gegrillt für die Leute, die die Grünpflege bei der Dokustätte mitgereinigt haben.
Sie sagen, das ist kein therapeutischer Ansatz. Sie sind aber Sozialarbeiterin und Traumatherapeutin.
Traumapädagogin. Ich bin Traumapädagogin.
Okay.
Genau. Das hat damit was zu tun, dass wir familienanalog arbeiten. Das ist auch für mich ein neues Wort. Also wir haben mal gesagt, familiennah. Das heißt, wir sind Sozialarbeiter in der Funktion und in der Rolle bin ich für viele eher wie eine Mutter. Vom Alter her. So, und ich kann in dieser Rolle als Mutter viel mehr auf dieser Beziehungsebene erreichen als in der Ansprache als Sozialarbeiterin. Und das ist so ein bisschen so ein therapeutisches Konzept, was entlehnt ist aus dieser Nachbeälterung und Nachreife. Uns ermöglicht diese Beziehungsarbeit einfach, dass wir authentische Rückmeldungen geben können.
Klingt für mich aber auch ein bisschen grenzüberschreitend, oder?
Ja, zum Beispiel, wenn die Jugendlichen in der Übertragung ständig drin sind und mich als ihre Mutter irgendwie anschreien, dann ist aber auch das Lernen sehr groß, weil ich reagiere nicht im Muster. Also ich schreie nicht zurück, sondern ich biete ihm eine andere Erfahrung an, nämlich eine korrigierende Erfahrung, dass ich ruhig darauf reagiere. Und dadurch entsteht langsam ein Lernen, was ihnen auch hilft, im Alltag besser irgendwie klarzukommen. Und wenn es um ihr Trauma geht, dann kann ich natürlich traumasensibel mit verschiedenen Angeboten reagieren. Aber zur Therapie suchen die Leute sich außerhalb jemanden. Da sind wir immer im Gespräch, immer im Austausch. Wir haben keine Sanktionen, keine Belobigung, keine Bestrafung. Das heißt, das Einzige, was wir überhaupt haben, ist Beziehungsarbeit und wir reden miteinander.
Sie haben keine Regeln?
Wir haben Regeln, und zwar überschaubar. Wir konsumieren nicht im Haus und keine verbale und körperliche Gewalt.
Konsumieren nicht im Haus Drogen?
Genau, wir konsumieren Alkohol, keine Drogen, ja, genau. Im Haus, genau. Mhm. Das heißt nicht, dass nicht klar ist, dass Leute, die suchterkrankt sind und Rückfälle haben, dass die draußen irgendwie einen Joint rauchen oder auch andere Sachen konsumieren. Was wir wiederum, wenn wir das wissen, wenn sie damit zu uns kommen, was wir wieder besprechen. Und dann geht es halt immer darum, Suchtberatung, Reha, Entgiftung. Das ganze Programm ist dann nicht hier möglich, sondern eben außerhalb. Aber es ist zum Beispiel nicht so, dass wir sagen, okay, Rückfall heißt hier Rauswurf, so wie das in vielen anderen Einrichtungen so ist, in vielen anderen Jugendhilfeeinrichtungen. Und deswegen haben wir teilweise manchmal Menschen hier, die in 10 oder 20 Einrichtungen waren, weil sie immer wieder rausgeflogen sind. Und das gehört auch zu einem Beziehungspingpong. Also diese Beziehungsabbrüche, was dort vonstatten geht, das ist das, was sie eigentlich ihr Leben lang kennen. Und das wieder, da sind sie immer ständig in der Wiederholung. Und wir bieten ihnen das hier nicht an.
Aber das bedeutet ja für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, für Sie, Sie sind ja nicht die Mutter. Wie halten Sie das durch? Weil die Konflikte sind ja da, auch untereinander.
Also es ist anstrengend, aber vor allen Dingen deshalb, weil wir in der Beziehung bleiben und drin sind und dort sprechen und uns nicht aus dem Weg gehen und die Dinge sozusagen versuchen zu benennen, was dort passiert ist. Mhm. Ich glaube, viel anstrengender wäre es aber, wenn wir mit Zwang und Gewalt und Druck reagieren würden, wo uns dann wieder Druck und Zwang und Gewalt und Stress zurückkommt. Also wir haben in diesen 11 Jahren keinen Polizeieinsatz gehabt wegen Gewalt, egal ob jetzt zwischen den Bewohnern und Bewohnerinnen oder gegenüber uns. Wir sind nie angegriffen worden. Hier ist niemand irgendwie verprügelt worden. Und das zeichnet uns wirklich aus.
Da ist aber bestimmt auch eine ganze Menge Supervision notwendig, genau. Oder? Sie müssen begleitet werden bei dieser Arbeit.
Weil die sehr viel Supervision. Ich bin selbst auch jetzt wieder seit 1,5 Jahren unter Therapie. Wir fragen jeden Donnerstag in der Teamsitzung uns, um wessen Bedürfnisse geht es hier? Weil es geht hier immer um die Bedürfnisse der jungen Menschen und nicht um unsere eigenen.
Aber jetzt hat man ja vielleicht das Bedürfnis, jemandem zu helfen. Mhm. So, dann nimmt er die Hilfe oder die Hilfe aber nicht an und verlässt das Haus wieder. Was passiert denn dann?
Also wir besprechen natürlich solche Sachen auch nach. Und grundsätzlich dadurch, dass die Leute ihren Mietvertrag haben, sind sie auch frei in ihrer Entscheidung zu kommen und zu gehen, wie sie wollen. Ne? Und wir haben jetzt einen neuen Kollegen gehabt, da sind wir ganz am Anfang ständig zusammengeraten wegen genau dieser Frage. Also wir hatten nur ein Beispiel verabredet mit der jungen Frau. Wir quatschen die nicht zu, sondern wenn sie was an uns richten will, dann kommt sie auf uns zu und redet mit uns. Und dann war es eben trotzdem so, der Kollege hat irgendwie sich daran nicht gehalten und hat dort mit ihr gesprochen. Und wir haben das nachher hin und her reflektiert, da gab es noch ein paar so Nebenkriegsschauplätze und am Ende war es so, er hat gesagt, na, weil ich ihr helfen wollte. Und da sage ich, nee, du willst dich gut fühlen dabei, dass du geholfen hast. Und das ist natürlich irgendwie hart zu hören.
Man kriegt sofort mit, wie umfassend diese Arbeit hier ist. Und Sie haben gesagt, also die hier leben und die wir noch betreuen.
Genau.
Also vielleicht auch nochmal so einen kurzen Ausblick auf, wie so ein Lebensweg hier in Jamlitz dann weitergeht. Denn man lebt hier ein paar Monate oder auch Jahre.
Genau, und viele wollen dann einfach wieder eine eigene Wohnung oder überhaupt erstmalig vielleicht eine eigene Wohnung. Und viele möchten aber in dieser Beziehung bleiben oder in dieser Nachbetreuung, die wir anbieten, bleiben. Und dann ziehen sie nicht so weit weg, also nach Lieberose oder Cottbus, was für uns alles erreichbar ist und wo wir dann auch bei Bedarf vorbeifahren und unterstützen.
Ich habe in einem Film, der übrigens auch vom RBB mal hier gedreht worden ist, gehört, dass jemand sagte, ich will auch nicht wieder zurück in die Großstadt. Also weil hier, ich bin hier angekommen und man hört Vögel, die Ziegen da vorne, aber sonst hört man ja eigentlich nichts, weil Züge fahren hier ja immer nicht mehr. Diese Ruhe, oder?
Ja. Das ist dann auch. Am Anfang ist das der größte Stress, diese Ruhe und diese Vögel, die man irgendwie so laut hören und die total nerven. So. Und dann Es gibt Situationen, wenn Leute dann doch mal nach Berlin müssen und dann voll gestresst wieder zurückkommen und sagen, halte ich nicht mehr aus, diese Großstadt, und ich will einfach irgendwo hier bleiben, weil ich ja einfach hier ein bisschen mich besser sortiert kriege.
Wir sind hier im Gespräch eben auch mal raus aus der Großstadt. Wir sind in Jamlitz in Brandenburg. Sie hören das Gespräch auf Radio 3 vom RBB. Unser Gast ist Annette Quint, Sozialpädagogin und Traumapädagogin. Sie leitet das Justus-Delbrück-Haus, eine Akademie für Mitbestimmung, eben am Bahnhof oder im Bahnhof Jamlitz. Wir haben jetzt so viel gehört und vielleicht lassen wir das mal sacken mit der ersten Musik. Sie haben sich ja auch wie alle unsere Gäste 3 Musiken überlegt. Was würden Sie jetzt an dieser Stelle gerne hören?
Ja, irgendwie würde jetzt David Bowie, Heroes, gut
David
passen.
David Bowie, Heroes, ja.
Ja, erstmal, ich habe eigentlich mir den Titel ausgesucht, weil ich David Bowie schon viele Jahre mag und viel gehört habe früher. Und dann habe ich gedacht, der Titel ist ganz gut, weil er natürlich immer mit Christiane F. Kinder vom Bahnhof Zoo verbunden wird. Also da ist es, glaube ich, Titelmusik oder eine der Titelmusiken.
Und dann sind wir mitten in
und dann sind wir mit dem Thema drin, aber es ist vor allen Dingen erstmal gewesen, dass ich ihn sehr mag als Künstler.
Das war der Musikwunsch von Annette Quinn, David Bowie Heroes. Sie ist Leiterin des Justus-Delbrück-Hauses vom Bahnhof Jamlitz. Wie sind Sie eigentlich hier am Bahnhof gelandet, im Bahnhof gelandet, Frau Quint?
Zufällig. Also ich habe...
Zug ist nicht mehr hergefahren.
Nein, das nicht. Ich wohne auch sehr weit weg, nämlich in Bad Muskau. Also ich habe jeden Tag einen Arbeitsweg von 2,5 Stunden hin zu 1,25 und rück zu 1,25 Stunde. Aber damals, vor 11 Jahren, gab es noch keinen Fachkräftemangel. Und ich habe mich aus einem alten Projekt verabschiedet und habe dann, über die Netzwerke habe ich diesen Bahnhof gefunden. In Bad Muskau habe ich eine Bildungsstätte mit begründet, nach der Wende aufgebaut, mit vielen Leuten, ganz spannendes Projekt, Trumvilla, habe dort deutsch, polnisch, tschechische Jugendarbeit und Ausbildungsarbeit auch gemacht und bin dann aber nach 22 Jahren, das war einfach irgendwie Zeit zu wechseln. Ich hatte auch eine große Sehnsucht nach einer anderen Zielgruppe. Es sollten nicht gleich Straßenkinder sein, aber die sind es dann am Ende geworden. Aber ich wollte gerne etwas mit Menschen arbeiten, die so, also wo Bildung einfach wirklich fern ist, wo es einfach
fehlt. Also erst sind Sie aus der interkulturellen Bildungsarbeit
genau
gekommen, das haben Sie mit aufgebaut und dann den weiteren Dreh sozusagen Bildungsferne.
Genau. Also ich habe das in Bad Muskau, habe ich eben mit diesen, das waren ja häufig Gymnasiasten und Studentinnen und so, mit denen wir gearbeitet haben dort. Und ich habe damals schon das Gefühl gehabt, nee, eigentlich braucht dieses Interkulturelle, sollte eigentlich auch in Berufsschulklassen, ja, also an anderen Orten sein, wo Menschen sind, die nicht diesen Zugang haben zu solchen Bildungsseminaren. Und das war aber dort in diesem Kontext damals in Bad Muskau nicht möglich. Und ich habe dann dort gekündigt und ich stand dann so ein bisschen auf dem Schlauch. Und dann rief mich Jörg Richard an, Geschäftsleiter von Caruna e.V. und hat mich gefragt, Annette, und wir hatten vor 30 Jahren in der Stiftung Demokratische Jugend beide ehrenamtlich im Förderausschuss gearbeitet, haben dort über Fördermittel entschieden und kannten uns so und sind immer irgendwie im Kontakt geblieben. Und er sagte, ich suche jemanden und kennst du nicht und so. Und naja, ich fahre da mal selbst hin, weil ich suche hier gerade einen neuen Job. Und dann bin ich hierher gefahren und da war der Bahnhof noch so ein bisschen wie so ein Dornröschenschloss so zugewuchert. Bisschen schon freigelegt, aber noch von der Deutschen Bahn so verblommt, die Scheiben. Also alles war, wenn man drinne war, voll duster. Aber ich hatte irgendwie sofort das Gefühl, wo was stehen könnte, wo man was machen könnte, wie ich mir das so vorstelle. Und habe dann irgendwie Jörg so ein kleines Exposé geschrieben und gesagt, das kann ich mir alles vorstellen. Bildungsstätte kann ich.
Bildungsstätte kann ich.
Was ich natürlich nicht kannte, konnte, keine Ahnung hatte, waren mit suchterkrankten und traumatisierten jungen Menschen zu arbeiten.
Ja, nämlich mit welchen, die von der Schule aus...
Genau. Und was für mich sehr problematisch war, ist, dass diese Arbeit, ich muss es leider so sagen, ich will damit keinem vor den Kopf stoßen, Aber da gibt es sehr, sehr viele Zuschreibungen, sehr viele Schubladen, sehr viele Machtstrukturen, Machthierarchien zwischen Klienten und Patienten und Therapeuten und Sozialarbeitern. Das kenne ich aus der außerschulischen interkulturellen Bildungsarbeit gar nicht.
Ach so, also Sie sind aus einem Arbeitsfeld gekommen, wo man mit den Jugendlichen also Bildungsarbeit machte. Das war Mitbestimmung wahrscheinlich.
Partnerschaftlich, demokratisch, am Tisch sitzen, auf Augenhöhe. Wir überlegen, was wir machen.
Was interessiert euch? Wie
und
wollen wir
hier rangehen? Ist es so, ich weiß, was für dich richtig ist.
So kamen Sie hier quasi an, also das erwartete Sie hier. Ich weiß, was für...
Genau, also das war eigentlich die Haltung der Jugendlichen. Ach die so. Denkt sicherlich so an mich. Ich kam hier an, habe gedacht, partnerschaftlich, demokratisch, auf Augenhöhe.
So wie es immer sagt
mir, so wie ich das kannte. Und die Jugendlichen oder die jungen Menschen, die waren relativ schnell irritiert, dass ich sie gefragt habe, was sie wollen. Weil das relativ wenig gefragt wird, weil man ja natürlich als Sozialpädagoge in der Drogenarbeit irgendwie weiß, was der möglicherweise braucht. Mhm. So, ne, Entgiftung. Und das habe ich natürlich auch nicht gleich am Anfang mitgekriegt. Ich habe das daran gemerkt, dass die Jugendlichen immer wieder gekommen sind und gefragt haben, ob sie hier bleiben können, ob sie hier wohnen können, dass es hier anders ist. Und dann habe ich mir gedacht, was ist hier bitte anders? Und dann bin ich natürlich durch Caruna-Kolleginnen und durch Jörg auch so ein bisschen darauf gekommen, dass diese Drogenhilfe, heute verstehe ich das besser, ne? Dieser Suchtprozess, der macht natürlich nicht vor uns Helfenden halt. Wir sind Teil, in unserer Co-Abhängigkeit, Teil dieses Systems. Ne? Man muss sich das wirklich genau angucken und da wird das ist einfach viel los und auch viel Schublade und viel Macht.
Vielleicht gut, dass Sie das gar nicht kannten am Anfang, ne?
Auf alle Fälle. Also ich habe immer gesagt, ich bin total froh, dass ich so unbedarft hierher kam, die Leute nehmen konnte, wie sie sind. Und dann habe ich einfach mal losgelegt. Es war ja ohnehin Baustelle, es war ja irgendwie auch nichts gesetzt.
Ja. Okay, so sind Sie hier gelandet. Sie sind 1970 in der Lausitz geboren.
Ja.
Sie waren 19 zum Mauerfall. Wie sah Ihr Leben, Ihr Werdegang zu dem Zeitpunkt aus?
Ich habe als Erzieherin im Kinderheim gearbeitet, was abgewickelt worden ist. Ich hatte noch zu den DDR-Zeiten diese Heimerzieherausbildung. Das war ja sehr ausdifferenziert, also Kita und Kindergartenheim und so. Ich habe sozusagen eine Erzieherausbildung gemacht. Heute würde man sagen Erzieherausbildung. Aber weil es einfach nach den heutigen Prämissen halt nur ein Teil war, nämlich die Heimerziehung, hat man uns den Beruf damals nicht anerkannt. Also eigentlich stand ich in der Wendezeit mit einem 10-Klassen-Abschluss da.
Die ganze Ausbildung, ihr Arbeiten galt
genau.
nicht?
Genau. Ich hätte Stunden zur Anerkennung machen können, 360, 240, ich weiß das nicht. Und ich war total auf Krawall gebürstet. Ich habe gesagt, nee, finde ich nicht in Ordnung. Wir haben hier gute Arbeit gemacht, auch ideologiefrei. Es gab ja immer die Unterstellung, dass wir ideologisch arbeiten.
Das wollte ich nämlich, weil als ich jetzt gehört habe, DDR-Kinderheim, muss ich sagen, ich komme aus dem Westen, habe ich sofort Horrorbilder.
Genau, da muss man auch differenzieren. Es gab natürlich sehr, sehr, sehr viele Normalkinderheime. Und evaluiert im Moment sind Jugendwerkhöfe und Spezialkinderheime.
Richtig.
So, wo die Kinder unter anderen Vorzeichen dort reingekommen sind und die natürlich auch ideologisch aufgeblasen war. Und ich will das sozusagen nicht entschuldigen und nicht rechtfertigen. Ich will nur sagen, ich war in einem Normalkinderheim. Und ich will auch sagen, dass wir heute über geschlossene und intensivpädagogische Heime reden müssen, wo man auch weggesperrt wird, wo man auch seiner Menschenrechte beraubt wird. Und das kenne ich halt auch wieder durch die jungen Menschen, die zu uns kommen, die auch in solche Einrichtungen
gelebt haben. Also immer genauer hingucken.
Man muss differenzieren und genauer hingucken. Und das Heim ist abgewickelt worden und ich war da so ein bisschen rumgestruggelt und habe dann in einem Jugendclub angefangen, der dann später sich zu dieser Turmvilla, zu diesem soziokulturellen Zentrum.
Ach so, zu dem, was Sie dann gemacht haben.
Genau. Also wir hatten einfach wirklich viel Glück. Wir waren jung, wir hatten keine so großen Anpassungsprobleme. Mhm. Ich habe gesagt, okay, dann ist es jetzt so. Tolle Zeit. Wir haben irgendwie 5 Jahre fast in einem gesetzlosen Raum bis 95 irgendwie sehr viel Geld. Wir haben super tolle Arbeit dort gemacht und das mitgestaltet. Also ich habe an die Wende und an die Zeit danach sehr positive Erinnerungen. Und ich weiß heute, dass viele DDR-Bürger ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Meine Mutter hat zum Beispiel das nicht gut vertragen. Die war irgendwie 43 und hat sich das Leben genommen, kurz nach der Wende. Und da spielten auch viele, viele Sachen eine Rolle. Aber sicherlich auch sowas wie arbeitslos werden, nicht mehr gebraucht werden. Firma, also Braunkohlefirma dort in Boxberg abgewickelt worden, ne, oder outgesourced und was alles passiert ist. Und das ging ja sehr, sehr vielen Menschen so. Und ich glaube, ich war einfach jung genug, um schnell mich umorientieren zu können.
Sie haben, also ich bin eben sehr zusammengezuckt, als Sie das von Ihrer Mutter erzählt haben. Sie können da jetzt so drüber reden, also auch durch die Hilfe, die Sie vorhin erwähnt haben, die Sie als Sozialarbeiterin auch bekommen, also dieses sich selbstständig reflektieren, ist das so?
Genau, Prozess also dann? Das sind natürlich Sachen, die immer wieder, die ich für mich auch therapeutisch immer wieder irgendwie bearbeiten muss. Ne? Ja, ich bin auf irgendeine Art und Weise auch so krisenerprobt, sag ich mal, dass mich, das ist natürlich auch immer auch so eine Schnittstelle hin zu der Zielgruppe, die ich hier habe. Ich würde mich selbst nicht als traumatisiert bezeichnen, ich bin auch nicht suchterkrankt, aber da gibt es natürlich irgendwie so eine Nähe und auch für die Jugendlichen hier zu sagen, ja, und Annette mit ihrer Biografie, die hat es auch irgendwie geschafft.
Also Sie erzählen auch von sich?
Ja, dort wurde es, also ich erzähle nicht, weil das sozusagen, weil ich bedürftig in dieser Erzählrolle bin.
Oder weil das Programm ist hier?
Ja, sondern ich erzähle das, weil das manchmal passt, jemand zu sagen, du, ich kann das ein Stück nachvollziehen und damals habe ich das erlebt und vielleicht können wir da eine Strategie entwickeln. Das geht manchmal nur so um so eine, also um eine Beziehungsebene zu schaffen, wo der Jugendliche merkt, ich bin nicht so sehr verloren. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt mit so vielen Krisen existenziellen und man kann es überleben. Und das ist auch eine schöne Erfahrung. Und ich schaffe das auch. Ich überlebe das auch. Annette hat das überlebt und ich überlebe das auch. Das ist nicht ganz so simpel, wie ich das jetzt erzähle. Aber das ist, beantwortet die Frage, warum ich das manchmal erzähle.
Ich bin noch an einem Punkt irgendwie, habe ich noch im Ohr, wie Sie gesagt haben, wie wütend Sie waren, dass Ihre Arbeit nicht anerkannt worden ist. Also zur Wendezeit, also dieses diese Ost-West-Geschichte auch. Ne? Also wie haben Sie das dann danach erlebt? Also hatten Sie das Gefühl, dass jetzt so diese ganze Sozialarbeit, Erzieherarbeit, da werden uns Konzepte vom Westen aufgedrückt? Oder wie konnten Sie sich da weiterentwickeln?
Also das war eigentlich gar nicht so das Problem. Für mich war problematisch, dass ich schon die Idee hatte, zu der Zeit in Sucht- und Sozialtherapie in Berlin zu studieren.
Also mal ganz kurze Zwischenfrage. Die gab es also
in der DDR? Es war an der Humboldt-Uni eine ganz kleine Sektion nur gewesen.
Ich meinte, weil das als Thema ja in der DDR eigentlich meines Wissens eher runtergedrückt wurde.
Ja, aber das gab es, da gab es nicht so viele Plätze und noch dazu war das sozusagen in 0, nichts auch abgewickelt. Also bevor ich dort, ich hatte mir dann so anerkannt, also so im Einigungsvertrag konnte man sich so Abschlüsse auch nachträglich anerkennen lassen und so Zugangsvoraussetzungen und das hatte ich dann alles beisammen und dann hatte sich das irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst. Es gab aber dann sofort das Angebot in dem neuen System, sage ich mal, dass man soziale Arbeit berufsbegleitend studieren konnte. Und das habe ich gemacht. Also ich habe dann gewartet, bis ich 25 bin, weil das war auch eine Zugangsvoraussetzung. Und dann habe ich Sucht- und Sozialtherapie studiert, später dann nochmal die Traumapädagogik, also noch ein paar Zusatzausbildungen gemacht. Aber ich glaube, ich konnte das, weil ich jung war, einfach sagen, ja, okay, dann ist es so. Als ich dann 40 war oder so alt war mit meiner Mutter, habe ich gedacht, okay, wenn mir jetzt jemand erzählt hätte, 20 Jahre Berufserfahrung ist irgendwie nichts und dein Beruf, also bist jetzt auch kein Erzieher mehr, sondern hast eigentlich einen 10-Klassen-Abschluss. Das ging ja in meiner Seminargruppe, in dem berufsbegleitenden Studiengang, da war, glaube ich, die älteste Teilnehmerin 60 gewesen. Der ging das ja genauso wie mir. Und natürlich nimmt die das viel bedrohlicher wahr. Und auch also das macht mich jetzt manchmal auch rückblickend noch viel wütender als damals, weil ich irgendwie denke, nee, die Leute haben ja, wenn vielleicht nicht die ideologisch richtige Ausbildung, aber sie haben ja gearbeitet pädagogisch und nicht die ganze Zeit irgendwie mit einer DDR-Fahne oder so rum, sondern die haben auch Kinder in der Not geholfen, ne? Neben all dem an Unrecht, was es auch gegeben hat.
Annette Quint ist heute unser Gast und gibt uns ziemlich tiefe Einblicke, also eben auch in dem Beruf eigentlich der Erzieherin und des Erziehers, also so auch im Wandel der Zeiten, fand ich jetzt wahnsinnig interessant. Also ein Schwerpunkt ihrer Arbeit, schon die ganze Zeit, wenn man sich ihren Lebenslauf anguckt, jedenfalls, der sich durchzieht, ist Gemeinwesenarbeit. Und der spielt hier in Jamlitz ja auch eine ganz große Rolle und bringt natürlich auch einiges an Herausforderungen mit sich. Und darauf würde ich gerne gleich mit Ihnen eingehen, würde aber vorher eigentlich gerne Ihren zweiten Musikwunsch erfüllen.
Von Rio Reiser, Junimond. Es ist für mich, verbindet sich mit einer ganz, ganz persönlichen, auch traurigen, tragischen Geschichte, zu der ich aber jetzt sagen kann, es ist vorbei. Und ich habe das Lied bei meinem Nachbarn gehört und ich habe es lange nicht mehr gehört und habe irgendwie gedacht, ja, es passt irgendwie zu mir und zu meinem Leben. Und es ist irgendwie vorbei, diese Geschichte. Und es verbindet sich ganz viel auch Neues. Aber das kann ich vielleicht später noch erzählen.
Rio Reiser, hören wir jetzt Junimond.
Die Welt schaut rauf zu meinem Fenster mit müden Augen, ganz staubig und scheu. Ich bin hier oben auf meiner Wolke. Ich seh dich kommen, aber du gehst vorbei. Doch jetzt tut's nicht mehr weh. Nee, jetzt tut's nicht mehr weh. Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich seh. Es ist vorbei, bei, bei Junimond. Es ist vorbei, es ist vorbei.
Wir sind auf Radio 3 vom RBB im Gespräch mit Annette Quint, Traumapädagogin, Sozialarbeiterin, leitet im brandenburgischen Jamnitz das Justus-Delbrück-Haus. Dorthin hat sie mich eingeladen. Hier sitzen wir jetzt also in einem Seminarraum. Das Justus-Delbrück-Haus ist ja mehr, wie wir erfahren haben, mehr als eine Wohngruppe für junge Menschen in Not. Es ist eine Akademie für Mitbestimmung. Und sie liegt eben am Rande einmal des 450-Einwohner-Dorfes Jamnitz, ich glaube so ungefähr, ne? 450 sind es wohl. Und es liegt gegenüber der Dokumentationsstätte des KZs in Jamnitz, KZ-Außenstelle in Jamnitz. Wer trifft hier am Bahnhof alles aufeinander? Das ist ja sehr, sehr unterschiedlichste Menschen.
Ja, noch dazu muss man sagen, weil die Dokumentationsstätte, der Gedenkort drüben, keine eigenen Räumlichkeiten hat. Also die werden in Zukunft gebaut, aber so lange nutzt halt die Gedenkstätte oder die Brandenburgische Gedenkstättenstiftung oder Besucherinnen, die nutzen halt den Bahnhof für ihre Veranstaltungen. Und das ist natürlich auch nochmal neben dieser Bildungsstättenarbeit mit entkoppelten Jugendlichen und der Wohngruppe ist das so ein dritter Schwerpunkt, dass wir mit den Bürgerinnen und Bürgern des Dorfes und der Gäste der Gedenkstätte, aber auch des Künstlers. Hier gab es mal eine Künstlerkolonie in Jamnitz. Also es gibt mehrere Themen, warum Menschen hierher kommen. Wir haben auch einen Fahrradweg, der lang führt. Und um diese ganzen Sachen kümmern wir uns so ein bisschen, haben eine gute Kooperation zu der Doku-Stätte. Dann finden hier Veranstaltungen statt. Da helfen die Jugendlichen wiederum. Da kommt irgendwie das Dorf.
Das ist ja irre. Das ist ein irrer Schmelztiegel eigentlich, oder?
Ja, also so. Es ist genau, manche Leute, die hierher kommen, die sagen auch, es ist so ein bisschen wie so ein soziokulturelles Zentrum, weil natürlich von der WG kriegt man, von der Wohngruppe kriegt man nicht gleich sofort was mit, wenn man kommt. Und wenn man hier unten durch die Räumlichkeiten geht, dann sieht man den Seminarraum und die Bahnhofshalle und dann gibt es Ausstellungen drin oder wie hier, was Sie vorhin vorgelesen haben, gemeinsam Zukunft gestalten. Seit September treffen sich hier Dorfbewohnerinnen zum runden Tisch alle 3 Wochen. Der ist kurz vor der Wahl, haben wir den ins Leben gerufen und dann haben die Leute irgendwie gesagt, ja, brauchen wir, wollen wir, beraten wir jetzt, was mal hier mit Jamnitz wird oder mit Liebe Rose. So.
Und steht hier zum Beispiel gemeinsame Freizeitaktivitäten.
Genau. Da steht auch
Kaffeeklatsch im Bahnhof.
Genau. Da gibt es auch schon Ideen. Also wir haben einen Antrag bei Aktion Mensch laufen, wo wir auch, wo 1-2 Ziele sind, so ein Pop-up-Café mit den Jugendlichen zu initiieren und eine Selbstschrauberwerkstatt. Und da sind wir schon seit 2 Jahren dran, das dafür Leute irgendwie zu finden, die mit uns das machen oder mit den Jugendlichen. Und das ist alles auch nicht so einfach, ne? Weil die Leute, das muss man ehrenamtlich machen, da gibt es kein Geld dafür und funktioniert das überhaupt und schön wäre schon. Und naja, zwischendurch laufen unsere Kaffeekränzchen, wo die Seniorinnen herkommen. Also der Bahnhof ist aus der Perspektive betrachtet einfach ein lebendiger Ort.
Ja, aber Kaffeekränzchen des Dorfbewohner zu einer Wohngruppe von obdachlosen jungen Menschen kommen, das ist ja nun ehrlich gesagt, würde man jetzt auf die Idee gar nicht so kommen. Ich denke mal, am Anfang vor 11 Jahren war das wahrscheinlich auch nicht so. Da sind sie doch hier in diesem Dorf auch auf Ablehnung gestoßen.
Oder also so wie Sie das jetzt formulieren, das ist tatsächlich so, dass es mir selbst ein bisschen komisch vorkommt. Aber und es ist natürlich bei uns gewachsen. Also die Idee, die stand ja am Anfang nicht. Ich habe hier irgendwie Seminare gemacht, dann blieben hier welche, dann haben wir hier eine Wohngruppe entwickelt.
Und aber, wie hat das Dorf reagiert?
Also es gibt so eine schöne Geschichte dazu, dass unser Geschäftsleiter hier mal war und dann in so einem Gespräch mit so einem Dorfbewohner hat er gesagt, ja, erst waren ja irgendwie die ganzen Künstler und dann die Nazis und dann die Russen und jetzt die Junkies. So, und dann war irgendwie klar, die ersten Monate habe ich damit verbracht. Ich habe hier alleine auf 30 Stunden angefangen und ich war gefühlt bei jeder Gemeindeversammlung, Kirchenrat, weiß ich, Bevölkerungsdings und alle hatten natürlich Angst, was jetzt hier passiert.
Wer kommt hierher? Wer wird uns hier vor die Nase gesetzt?
Genau. Und ein bisschen haben wir da auch die Angst raus. Also erstmal habe ich um Vertrauensvorschuss gebeten, weil ich gesagt habe, die Jugendlichen, die herkommen, die haben auch ein bisschen Angst vor der Provinz. Und ja, im Westen kursierte ja damals Brandenburg, Dunkeldeutschland. Da gab es auf beiden Seiten genug Ängste. Und ich habe gesagt, ohne Vertrauensvorschuss geht es nicht, von beiden Seiten nicht. Und was uns auch geholfen war, ist, dass wir von Anfang an sehr viel Personal und ehrenamtliche Kräfte aus der Umgebung hier hatten. Und eine ältere Kollegin hat gesagt, wir machen jetzt mal ein Kaffeekränzchen. Und seitdem gibt es irgendwie einmal im Quartal, glaube ich, oder vielleicht 6-mal im Jahr oder so, ein Kaffeekränzchen. Und das läuft ganz allein, da habe ich gar keine Anteile mehr dran.
In Jamnitz wurde bei der Landtagswahl im September der AfD-Kandidat mit 45% gewählt. Wie nehmen Sie die politische Ausrichtung in Jamnitz und Umgebung wahr?
Also ich muss mal wirklich sagen, ich habe mich mit den Zahlen gar nicht genau beschäftigt.
Auf jeden Fall ist es eine große...
Genau. Und es ist auf alle Fälle auch mehr. Ich glaube, das letzte Mal, als ich mich damit beschäftigt habe, war das irgendwie bei 35%. Also es hört ja irgendwie nicht auf. Wir merken das ja selbst, dass wir seit anderthalb Jahren Kontakt zu rechtsgerichteten Jugendlichen haben, mit denen wir jetzt an dem Jugendclub in Lieberose dran rumackern, dass der reaktiviert wird. Wir haben jetzt über Demokratie leben, wenn wir einen Zuschuss bekommen, um mit diesen Jugendlichen, jungen Menschen zu arbeiten. Wir haben uns stark aufgelehnt, wir haben mittlerweile viel mit ihnen gesprochen. Es gab viel Schmierereien, es gab viel Unsinn hier im Dorf.
Hakenkreuzschmierereien auch an
genau, der... Genau, Hakenkreuzschmierereien oder dieser 1488, dieses Label irgendwo Hakenkreuz an der Bushaltestelle. Unterschiedlichste Sachen sind irgendwie passiert und ich habe dazu auch immer Stellung bezogen. Ich habe letztens bei diese Jugendlichen wollten auch unbedingt mit mir nochmal sprechen, weil ich auch im Stadtjournal in Lieberose geschrieben habe und auch...
Sie haben da Stellung genommen, weil ein bekannter Mann mit rechtsradikalem Hintergrund belobigt wurde für irgendeine...
Genau, Tat. Sache und ich habe dann gesagt, okay, wenn ihr den belobigt... Dann guckt doch bitte auch da drauf, dass der mit einem Hakenkreuzgürtel rumrennt in eurer Stadt und damit rumprahlt. Und das muss man dann eben auch erzählen. Also man kann.
Wie war denn die Reaktion darauf, auf Ihren Artikel?
Also doch einige Menschen, die kamen zu mir und haben gesagt, gut, dass du den Mut hattest, das so zu schreiben. Mhm. Oder hattest du keine Angst, das so zu schreiben? Also ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, dass man am Ende so eine Entscheidung so und so für sich trifft. Weil, also ich konnte ja auch nicht sagen, ich habe jetzt Angst vor dem und dem und dem und dann brauche ich die und die Beschützung oder so, sondern man muss dann einfach, man kann das nur für jetzt, für den Moment diese Entscheidung treffen. Wenn ich immer alles dort dazu zähle, was mir passieren könnte, würde ich entscheidungsunfähig sein. Und deswegen habe ich gesagt, es kotzt mich jetzt so an und ich mache das. Nachher ist ein Jugendlicher, der an dieser ganzen Geschichte so ein bisschen beteiligt war, zu mir gekommen und hat gesagt, Annette, mit mir hat Kinder gesprochen und ich sehe das so und so und so und so. Da muss ich sagen, dieser Artikel war wirklich wie so ein Startpunkt zu sagen, und jetzt sprechen wir aber, jetzt kommen wir ins Gespräch. Mhm. So. Mhm. Und das hängt natürlich auch stark damit zusammen, dass diese Jugendlichen den Mut hatten, auf mich zuzugehen und sich irgendwie zu rechtfertigen und zu, ja, aber da sind wir dran. Das ist ja, wenn man dann im Gespräch ist, kann man auch pädagogisch und menschlich dort wirken.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie sind in dem Gespräch mit Jugendlichen, die beispielsweise für diese Schmierereien verantwortlich sind.
Genau.
Die sind auf Sie zugekommen?
Ja, genau. Ich habe das dann auch zu dem jungen Mann gesagt, sage ich, warum ich das geschrieben habe, ist so, dass ich einfach, da war so das Fass voll. Und dann laufe ich natürlich nicht rum und hole mir bei euch eine Erlaubnis, ob ich das schreiben kann. Und ich interviewe euch auch nicht, was ihr dazu zu sagen hättet. So, ich finde es jetzt mutig, dass ihr auf mich zukommt und lasst uns im Gespräch sein und ich bin total offen, so. Und wir haben jetzt auch den Antrag gestellt bei Demokratie leben und haben den genannt Erinnerungsarbeit mit Obdachlosen und rechtsgerichteten jungen Menschen.
Kommen die dann hier zusammen?
Ein Teil der jungen Menschen, die kommen mal zum runden Tisch von dieser Gruppe. Unsere sind ja so und so hier. Und allen erzähle ich immer sehr gerne von dieser Reichsaktion Arbeitsscheu, dass 1938 die Nazis Landstreicher, Eremiten, Alkoholiker, Prostituierte, Straßenkinder, 30.000 an der Zahl, eingesammelt hat. Und im KZ Haag Sachsenhausen sind davon sehr viele gestorben. Und dann sage ich zu den rechtsgerichteten Jungs, ihr wisst das nicht, aber ihr nennt die Entkoppelten, die hier wohnen im Bahnhof, eure Freunde. Und ich kann euch nur sagen, damals hätte man die umgebracht.
Aber das ist ja schon ein Schritt, man hat miteinander zu tun. Also ja. Es entstehen auch Freundschaften ja. Jetzt so ins Dorf hinein, jetzt mal jenseits des politischen Hintergrundes oder des.
Ja. Okay. Ja. Und das ist natürlich, man darf da keine Augenwischerei betreiben. Ne? Manchmal ist es so, dann spielt ein bisschen die Sucht eine Rolle und dass man sich so gegenseitig ein bisschen was bringt und holt und so. Aber ich muss es auch schon sagen, dass es darüber hinaus so Freundschaften gibt, die entstehen. Und es ist ja auch irgendwie auch ganz gut. Uns hilft es jetzt, einfach in Kontakt zu kommen.
Wie geht das dann weiter?
Die Jugendlichen, die haben mit mir so hardcore-mäßig gesprochen und bub, bub, bub. Und jetzt
ist es aber so, hören Sie sich dann an?
Genau, und dann merke ich zum Beispiel, da geht es nicht nur um NS-Propaganda, da geht es nicht darum, was zu beschmieren, sondern da kommt irgendwie das Heizungsgesetz und dann kommt irgendwie meine arbeitslosen Eltern und dann kommt irgendwie abgebrochene Schule. Also dann kommt irgendwie alles auf den Tisch und es gab irgendwie in dem Gespräch so einige Sequenzen, wo ich gesagt habe, ich habe nicht für all das eine Lösung. Wir können immer wieder hier an dem Tisch darüber sprechen, aber wir müssen anfangen, das zu sortieren, weil ich nicht für alles zuständig bin. Und weil die Dinge, zum Beispiel irgendwie schlechte Wendeerfahrungen, nicht rechtfertigen, dass man nachher die AfD wählt.
Ich wollte gerade sagen, wie viel Verständnis, also Sie haben gerade gesagt, ich bin nicht für alles zuständig, aber haben Sie für alles Verständnis?
Nö, habe ich nicht. Ich habe nicht für alles Verständnis und ich kann das denen auch sagen. Das lasse ich irgendwie nicht durchgehen. Aber andere Sachen im Gespräch dann vielleicht schon. Ne? Also ich bin nicht immer diejenige, wenn ich immer so gegenhalten, da stehen die irgendwann auf und denken und gehen. So. Und das ist auch nicht immer nötig, weil mit dem Heizungsgesetz hatte ich als Häuselbauerin auch meine Sorgen gehabt. Und dann kann man wieder so ein Stück sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Mhm. Aber kriegen wir jetzt hier auch nicht geklärt. So. Also was wichtig ist, dass man mit Respekt spricht. Und das haben die auch gemacht. Und am Ende, ich glaube, wir haben bestimmt 2 Stunden sehr straight gesprochen. Und am Ende konnte ich aber auch sagen, wir können uns gerne hier treffen. Aber beim nächsten Mal ohne Label 23 und ohne Thor Steiner T-Shirt. So, könnt ihr da mitgehen? Und dann hat er dann noch gesagt, na, Bomberjacke will ich anziehen. Sag ich, damit habe ich kein Problem. Und ich kenne mich auch ein bisschen aus mit diesen Skin-Geschichten, weil das 1990 eben auch so ein Thema war. Aber das sind für mich Sachen, das wird ein bisschen überschritten und dann haben wir gesagt, ja, ist in Ordnung.
Okay.
Und ja, das ist, ja, ich habe auch an anderer Stelle manchmal schon gesagt, ja, ist es jetzt irgendwie zu viel sozialarbeiterisch, bin ich blauäugig, so, aber im Moment habe ich gar keine andere Lösung dafür.
Weil Sie einfach hier sind und die auch hier sind?
Ja, und weil ich nicht in Berlin bin, ich kann nicht die Straßenseite wechseln, ich kann nicht den Kiez wechseln, sondern wir leben hier mit den Leuten.
Ja. In die Akademie kommen aber auch Gruppen aus anderen, also haben wir ja schon aufgezählt, aus ganz Deutschland. Da treffen sich die unterschiedlichsten Bildungs-, Herkunfts-, Stadt-, Land-, Sozialgeschichten. Wie reagieren denn beispielsweise Sozialarbeiter und Gruppen beispielsweise mit Migrationshintergrund? Wie reagieren die denn auf die Jugendlichen?
Wir hatten bei unserem Jubiläum so eine Situation, dass aus Essen Jugendliche und eine Sozialarbeiterin zu mir gekommen sind und hat zu mir gesagt, Annette, komm bitte raus, da draußen ist ein Mann, der hat ein T-Shirt oben. Ich sage jetzt mal nicht genau, was das war. Und das geht nicht. Und da rastet jetzt gerade eine Jugendliche aus. Und dann bin ich irgendwie, habe kurz sondiert, ich bin dann zu dem Mann hingegangen und das war gar kein Problem, da hat das T-Shirt umgezogen. Aber nachher kochte das irgendwie, es war eine Familie aus dem Dorf. Die waren so sauer auf mich, die waren so stinkig, die sind alle aufgestanden und sind gegangen. So. Ja, es ist jetzt irgendwie nicht eskaliert. Und viele kommen natürlich mit dieser Angst auch hierher und treffen dann auch da drauf. So, da kann irgendwie monatelang nichts passiert sein und dann an unserem Jubiläum sitzt da jemand mit so einem T-Shirt bei uns am Tisch. So, ich bin natürlich ständig irgendwie, ich muss ansprechbar sein, ich will dazu auch eine Haltung haben, ich will die auch vertreten, aber manchmal qualmt mir irgendwie der Kopf. Es wird immer so eine ganz starke Haltung gefordert und ich bin auch jemand, ich habe auch eine sehr starke Haltung zum Thema geschlossene Heime brauchen wir nicht. So auch, aber manchmal ist es wirklich sehr schwer, diese Haltung zu halten, ohne so Rückenschutz zu haben und trotzdem immer noch zu wissen, okay, wir sind hier im Dorf und eigentlich, ich kenne die Leute, die haben uns auch schon am Bahnhof geholfen.
Da entsteht sofort ein Bild im Kopf, wie sie quasi zwischen allen politischen und wirtschaftlichen Lagern hier sitzen.
Eine andere schöne Geschichte ist, ein POC-Jugendlicher aus Essen, glaube ich, aus dem Ruhrpott auf alle Fälle, der auch mal eine Zeit lang hier am Bahnhof zu tun hatte.
Also Person of Color?
Ja. Mhm. Der hat immer noch Kontakt zu einem jungen Mann, der bei uns mal gewohnt hat und jetzt in Lieberose wohnt. Und die besuchen sich regelmäßig und der ist da in Lieberose und ist dann halt hier in Lieberose unterwegs. Und es ist ihm noch nie was passiert. Es gibt es alles irgendwo. Und ich kenne natürlich auch Leute, die sagen, nee, hier wollen wir gar nicht erst hinziehen und gar nicht erst wohnen. Ja. Ne? Und die per se unterstellen, alle AfD-Wähler sind eben Nazis. Aber das ist eben auch nicht so. Man muss es eben, wie wir schon das beim Thema geschlossene Heime hatten oder DDR-Kinderheime, man muss es differenziert betrachten. Man muss sich dann schon ein bisschen die Mühe machen und diese Dinge irgendwie erklären.
Aber wie Sie sagen, Ihnen raucht manchmal ganz schön der Kopf, also sich die Mühe machen. Außerdem haben Sie ja hier noch, das kommt ja nun mal ganz nebenbei, das Thema können wir gar nicht vertiefen, Thema Finanzen und Verlässlichkeit der Verträge einer solchen Einrichtung wie der hiesigen. Mhm. Das macht ja auch nochmal Kopfschmerzen wahrscheinlich ständig und dauernd. Wie kommen Sie da durch das Ganze?
Ja, es ist eine gute Frage. Gott sei Dank hat man nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Also ich sag mal so, früher war das immer so, ich bin nach Hause gefahren, ich hatte 2 Söhne gehabt, mein kleiner Sohn ist verstorben, jetzt ist mein großer Sohn 23, der ist Karl, Alfons wäre jetzt 15, fast 16, er ist mit 9 Jahren gestorben. Und als diese Welt noch heil war, bin ich nach Hause gefahren, habe irgendwie gedacht, zu Hause habe ich irgendwie halberweges eine heile Welt. Also ich kann meine Kinder erziehen irgendwie mit viel Respekt und Aufmerksamkeit und das ist irgendwie nochmal ein anderer Ausblick auf das Leben. Das ist natürlich jetzt rigoros zerstört. Aber ich habe jetzt auch für mich Schritte entwickelt zu sagen, ich mache jetzt nochmal eine Ausbildung als Supervisorin. Ich gucke mal, was die Zeit danach bringt. Vielleicht gelingt es mir irgendwann nicht mehr, 2,5 Stunden am Tag fahren zu müssen. Ich will den Bahnhof irgendwie gut übergeben und natürlich bin ich noch gar nicht bereit, ihn überhaupt an Abschied zu denken. Das dauert ja Gott sei Dank alles auch noch eine Weile. Aber ich merke dann in diesen dunklen Zeiten, dass ich schon auch in der Lage bin, perspektivisch zu denken. Und das ist für mich irgendwie, ja, ich freue mich auf das, was auch kommt. Und ich freue mich auch über das, was jetzt schon ist. Ne? Aber es ist nicht mehr so leicht.
Aber Sie sind ein Mensch mit großer Kraft.
Ja, das schon.
Und Zähigkeit.
Das schon. Also Kraft und Zäh und sozusagen Durchhaltevermögen und so, das sind alles Sachen, die mich auszeichnen, glaube ich. Aber natürlich ist mir jetzt so ein bisschen auch diese Lebenslust, sage ich mal, auch so ein bisschen abhanden gekommen. Und das ist tatsächlich auch schwierig, das sich wieder zurückzuholen.
Ne? Und da hilft es ja vielleicht sogar ein bisschen, dann hier Menschen zu sehen, die wieder auf den Weg kommen.
Ja, also das ist tatsächlich so. Manchmal sehen die mich und sagen, Annette hat überlebt. Und manchmal sehe ich die und denke, ja, und wir versuchen, das Beste daraus zu machen.
Annette Quint, am Ende hier dieses wirklich sehr beeindruckenden, für mich sehr beeindruckenden Gespräch, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit.
Bitteschön.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Kraft beim Weitermachen und viele Sponsoren vielleicht am allerbesten noch. Die sind ja auch vonnöten. Jetzt haben wir noch einen dritten Musikwunsch. Den haben Sie abgetreten.
Ja, genau. Ben Howard, Keep Your Head Up. Es ist ein Wunsch meiner Kollegin Caroline Greif. Ja, ich frage mich jetzt ein bisschen, ob sie mir das wünschen wollte.
Vielleicht oder, dem ganzen Projekt.
Oder dem ganzen Projekt. Auf alle Fälle freue ich mich, dass sie jetzt die Möglichkeit hatte, doch noch einen Titel hier anzubringen.
Den spielen wir jetzt am Ende unseres Gespräches hier auf Radio 3 vom RBB. Sie können übrigens alle Gespräche in der ARD Audiothek oder in unserer Radio 3 App finden und sehr gerne weiterempfehlen. Mein Name ist Katrin Heise.
I spent my time watching the spaces that had grown between us, and I cut my mind on second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom, still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim.